Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fotografie neu denken. Ich freue mich, heute wieder von einem Festival berichten zu können, das mich nachhaltig beeindruckt hat. Ich spreche von dem österreichischen Festival Lagazili Baden-Foto, 30 Kilometer entfernt von Wien, das jedes Jahr draußen von Juni bis Oktober stattfindet, um genau zu sein, dieses Jahr vom 13. Juni bis zum 13. Oktober. Organisiert wird das Ganze von Lois Lammerhuber, den ich ja hier im Podcast bereits mehrfach zu Gast hatte. Nicht, dass ich sowieso schon immer gerne in Österreich Zeit verbracht habe, sondern jetzt kommt auch noch die Fotografie dazu. Was will ich mehr? Felix Hoffmann, so viel sei gesagt, von Foto Wien. Felix Hoffmann jedenfalls, das wurde dann auch direkt mal gefragt auf dem Festival, war noch nicht da, soweit ich weiß. Aber das kann ja noch werden. Ja, und hier ein kleiner Hinweis, hat auch mit dem Festival Lagazili Baden-Foto zu tun. In der Fotopodcast-Folge von den Kollegen vom Fotopodcast, also von fotopodcast.de, vom 8. September 2024 bin ich zu Gast im sogenannten Fotopodcast, den es tatsächlich schon seit 16 Jahren gibt und der zweite Podcast überhaupt zum Thema Fotografie in Deutschland war. Also meinen gibt es seit 4 Jahren und die Kollegen gibt es schon seit 16 Jahren und machen fleißig Podcasts. Ulrike und Thomas von fotopodcast.de hatte ich bereits letztes Jahr und vorletztes Jahr auf dem Lagazili Baden Fotofestival von Lois Lammerhuber kennengelernt. Und dieses Jahr war auch dann der dritte im Bunde, nämlich Michael Wertmüller aus Fulda mit dabei. Viele Grüße an euch drei, wenn ihr hier das hört, und an all meine Hörer. Der Aufruf: Wenn ihr mich mal als Interviewpartner erleben wollt, dann da mal reinhören. Link ist in den Shownotes. Ja, kommen wir damit nun zum diesjährigen Lagazili Baden Fotofestival, das ich vor 3 Wochen Ende August besucht habe und das noch bis zum 13. Oktober 2024 in Baden bei Wien läuft. Herzliche Grüße an Lois Lammerhuber und sein Team in Baden. Ich zitiere von der Webseite. 30 Ausstellungen widmen sich in verschiedensten Aspekten der Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusati-Platz in Baden bei Wien erstreckt sich das Festival aufgeteilt in eine Garten- und in eine Stadtroute über 7 Kilometer Länge. Eingebettet in den öffentlichen Raum sind rund 1500 Fotografien im Großformat der weltbesten Fotografinnen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Welt-Natur-Erbe. Die Menschheit hat die Tore zur Hölle geöffnet, warnte Generalsekretär Antonio Guterres in einer leidenschaftlichen Rede am Rande der UN-Generalversammlung im September 2023 vor Politikern, Unternehmern und Aktivisten eindringlich. Und er warnte vor den schrecklichen Folgen von zunehmend extremeren Wetterereignissen. Unsere Sorge ist groß, dass alle Klimamaßnahmen vom Ausmaß der Herausforderung in den Schatten gestellt werden, da die Menschheit auf einen Temperaturanstieg von 2,8 Grad Celsius zusteuert. Ein Appell an die Welt, der längst ins Herz unseres Festivals eingeschrieben ist. Es ist nämlich unsere Pflicht, die Poesie der Schöpfung unseren Kindern zu bewahren. Zu den grundlegenden Fragen der Urbanisierung, der Artenvielfalt, der natürlichen Ressourcen, der Umweltverschmutzung oder der Klimaerwärmung werden wir versuchen, mit Hilfe von Bildern, wenn schon nicht Lösungen, so doch zumindest Denkanstöße zu geben. Vielen Dank, Lois Lammerhuber, und dem kann ich nur zustimmen. Hier nachzulesen sind auch die folgenden Zitate, die ich immer mal wieder vorlese und die ich zitiere sozusagen, unter www.festival-lagazili-baden.foto/de. Aber wenn ihr Festival Lagazili Baden Foto eingebt, dann werdet ihr das auch in euren Suchmaschinen finden. Also www.festival-lagazili-baden.foto. Ja, Fotografinnen aus 15 Ländern sind in Baden, 30 Kilometer entfernt von Wien, noch bis zum 13. Oktober zu Gast. Und zwar aus Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, der Elfenbeinküste, aus England, Frankreich, Iran, Italien, Japan, Österreich, Russland, Schweiz, Südafrika und den USA. Ich lese die Namen der beteiligten Fotoschaffenden vor und hoffe, dass ich die Namen einigermaßen richtig ausspreche. Wenn nicht, dann sorry an dieser Stelle dafür. Nazli Abbaspour, Evgenia Arubageva, Luigi Caputo, Yashushoshi Shiba, Joanna Schumali, Michelle Comte, David Dubilet und Jennifer Hayes, Hans Hass, Nadja Ferrucki, Sascha Goldberger, Ina Künne, Richard Latkani, Lukas Lenzi, Luca Locatelli, Pascal Maitre, Gerald Mansberger und Markus Eisel, Beth Moon, Martin Paar, Maxime Richet, Rudolf Seiler, Sebastião Salgado, Ellen Schröder, Norbert Spahn, Fee Spears, Brent Sturton, Lorraine Tursi, David Turnley, Peter Turnley und Cassio Vasconcellos. Und wie gesagt, sollte ich hier einen der Namen, die ich gerade vorgelesen habe, falsch ausgesprochen haben, dann Entschuldigung hier direkt von dieser Stelle. Anfangen möchte ich heute mit Evgenia Arubageva und ihrer Arbeit mit dem Titel Hyperborea. Leider konnte sie in Baden bei Wien nicht persönlich anwesend sein, darum beginne ich direkt mit einem Zitat von ihr, das ihr auf der Webseite vom Lagacidi Baden Fotofestival nachlesen könnt. Und zwar, ich zitiere: Ich wollte die Atmosphäre der Polarnacht, der Düsternis einfangen, aber auch die Schönheit der Einsamkeit als Meditationsraum. Die fotografische Arbeit Hyperborea ist eine Reise in die Tiefe der Nacht. Die endlose Nacht der russischen Arktis, wo Wochen ohne einen einzigen Sonnenstrahl vergehen können. Es sind auch schlaflose Nächte, dank der seltsamen Lichter, die den Himmel umspielen. Daher auch der Titel, der aus der griechischen Mythologie stammt. Boreas, der Nordwind, und die Hyperborea, diejenigen, die jenseits des kalten Atems von Boreas leben. Ja, danke Evgenia, einer russischen Fotografin, die in der abgelegenen sibirischen Hafenstadt Tiksi aufgewachsen ist, werden wir auf die Suche nach diesen Hyperborean mitgenommen. Zunächst treffen wir auf Slava, einen frommen Mann, der in der Einsamkeit einer isolierten Wetterstation im hohen Norden lebt. Wir lernen auch die Wächter eines Leuchtturms auf der Halbinsel Kaninen kennen, die dort mit ihren Hunden leben. In Dikson, einer Geisterstadt, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Dunkelheit versank und verlassen wurde, fängt Evgenias Linse ein surreales Polarlicht ein, das die Verkörperung von nordischen Göttern würdig ist. In der Region Tschukotka traf die Fotografin auf die Gemeinschaft der Tschutschken, die ihre alten Traditionen aufrechterhalten, indem sie sich von Land und vom Meer ernähren, mit Walross und Walfleisch als Grundnahrungsmittel. Dieses Werk an der Schnittstelle zwischen Dokumentation und magischem Realismus zeigt uns die Zerbrechlichkeit und Widerstandsfähigkeit der Arktis und ihrer Bewohner. Mit einer visuellen Sprache, die dem Fotojournalismus entlehnt ist und sich dennoch immer wieder auf Mythen und Fabeln beruft, zeigt Evgenia die unaussprechlichen Verbindungen zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Dunkelheit, Natur und Kultur. Ja, diesen Text habe ich zitiert von der Lagacidi Baden Fotowebsite. Und hier nochmal kurz die Biografie zu dem doch sehr interessanten Leben von Evgenia Germanova Arubageva. Mein Russisch ist nicht so gut, deswegen kann ich auch die Namen nicht so super gut aussprechen. Auch dafür entschuldige ich mich gerne an dieser Stelle. Sie wurde 1985, wie gesagt, in Tiksi in Sibirien geboren, studierte dann zunächst Kunstmanagement in Moskau und zog später dann nach London und dann nach New York, wo sie dann Dokumentarfotografie und Fotojournalismus am ICP studierte. für das National Geographic Magazin, für den New Yorker und für Le Monde veröffentlichte sie eine Reihe von Fotoreportagen. Sie stellte bereits unter anderem im Louisiana Museum of Modern Art in Kopenhagen, in der Photographers Gallery in London und beim Festival Rencontre Arles in Südfrankreich aus. Sie erhielt den ICP Infinity Award und den Leica Oscar Barnack Award und 2022 drehte sie dann auch noch mit ihrem jüngeren Bruder Maxim den Dokumentar-Kurzfilm Haul Out, der unter anderem beim 38. Annual IDA Documentary Award in Los Angeles als bester Kurzdokumentarfilm ausgezeichnet und bei der Oscarverleihung 2023 für einen Oscar nominiert wurde. Ende Juni 2023 wurde sie dann darüber hinaus Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Weitere Informationen zu ihrer Arbeit finden sich natürlich auf ihrer Webseite unter www.evgeniaarbogaeva.com. All diese Informationen sind selbstverständlich, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und damit kommen wir zum zweiten Fotografen, den ich hier vorstellen möchte. Das ist der Japaner Yasuyoshi Shiba. Und seine Arbeit heißt Offene Augen für die Welt. Ich zitiere ein Zitat, das er selbst gesagt hat sozusagen. Fotografen haben das Privileg, neue Orte zu entdecken, neue Leute kennenzulernen und neue Dinge zu lernen. Noch heute eröffnet mir jede neue Erfahrung neue Perspektiven. Das Zitat findet ihr auf der Website vom Lagasili Baden Fotofestival. Ja, und im Begleittext heißt es, der Japaner Yasuyoshi Shiba, leitender Fotograf für Ostafrika und den Indischen Ozean bei der Agentur Agence France-Presse, kurz AFP, ist ein archetypisches Beispiel für einen Blick voller Menschlichkeit auf unsere sich ständig verändernde Welt. Nachdem er seine Karriere bei einer der beiden größten Tageszeitungen Japans begonnen hatte, zog er 2007 nach Kenia, um die Gewalt nach den Wahlen im Land zu dokumentieren. Schnell wurde er für seine journalistische Genauigkeit und sein Talent als Fotograf bekannt, was ihm den Bayeux-Calvados-Normandie-Preis für Kriegsberichterstatter einbrachte. Von Nairobi aus hält er für die Agentur alle Entwicklungen am afrikanischen Kontinent fest, der Jahr für Jahr von schmerzhaften Herausforderungen wie endemischer Dürre, Gewalt innerhalb von Stammesgemeinschaften, Landflucht und Umweltkrisen heimgesucht wird. Jede seiner Aufnahmen ist eine Geschichte für sich, eine Ode an die Zerbrechlichkeit unserer Zeit. Auf seinen Reisen um die Welt, von Brasilien bis zur vom Krieg gezeichneten Ukraine, wird er Zeuge der Turbulenzen des Zeitgeschehens und schöpft aus dem Chaos der Welt klare, in der Zeit eingefrorene Momente. So wie jenes Foto, das mit dem World Press Photo Award 2020 ausgezeichnet wurde. Ein junger Student, dessen Gesicht von Mobiltelefonen erhellt wird, rezitiert bei einer Demonstration in Khartoum im Sudan ein Gedicht vor einer Menschenmenge. Hören wir mal rein, was er selber über seine Arbeit in Baden bei Wien gesagt hat.
Okay, next I want to explain to you about these pictures. This one, the picture of the year in 2020 for the World Press Photo. It's in Sudan, Khartoum. Actually, I went there for a replacement of our local photographers. You know, it's been such a busy days. It was in the middle of a revolution. I just skipped the exact and the background. But what I was there was completely after the festive moment. The security guys are everywhere on the roads. It's very difficult. No demonstration at all, and also the internet was completely cut off. So nobody outside, and I was a bit, honestly speaking, it's disappointed because I cannot do anything, any good job. And then one day, Janice told me that there is a kind of a meeting, people's dialogue between local leaders and the people. So we went there, you know, without expectation. And but somehow the old area, residential area, was completely blackout, so no light at all. And so they were kind of preparing generators, and then, but it's a very slow process. And so what can you do without light? I cannot, I didn't have a flash. And so completely, depressed myself, honestly speaking. And then suddenly somebody clapping hands. And then I saw this situation. Because of no lights, everybody using a smartphone to light it up. At the center, this guy is, he was 16 years old. Later I found. Because this time I took a picture of him quite long time. I followed his face expressions. He's so charismatic. But I'm afraid to ask his name, because during my stay, 10 days stay, I was caught by somebody two times, because I had a registration press card, so I have no problem. But somehow I got twice threatened by somebody. And our local photographer, local journalist, he also didn't understand who they are. So I'm a bit afraid of this, so I didn't ask his name. But suddenly, after my award news went there, local news media just they how do you say he found they found him in just a half day. So now this is my first time how my picture really changed somebody. He was called by a high school in Netherlands as a scholarship student, and he went to Netherlands. And then now I saw the article that he's learning in the U.S. now at a university. So, and he really wanted to be a political leader in the future. So I hope I want to see him in Sudan in the next time.
Ja, spannende Geschichte, und ich hoffe auch für den jungen Mann, dass er den Weg auf jeden Fall schafft und als Politiker dann wieder in den Sudan zurückkehrt. Und damit kommen wir zu der Amerikanerin Beth Moon und ihrer Arbeit Die unsterblichen Bäume. Ich zitiere: Den ersten ehrwürdigen Baum, eine Eibe in einem Friedhof unweit von London, habe ich 1999 fotografiert. Diese Erfahrung hat mich derartig aufgewühlt, dass seit über 20 Jahren dieses hölzerne Riese oder diese hölzernen Riesen mein gesamtes Werk durchziehen. Auf der Festival-Webseite heißt es weiter: Um Beth Moons Aufmerksamkeit zu erregen, muss ein Baum ungewöhnlich groß sein, außergewöhnlich alt sein oder eine besonders bemerkenswerte Geschichte haben. Um Motive zu finden, die ihrer Kamera würdig sind, durchforstete die von Kritikern hochgelobte amerikanische Fotografin, die ihre Werke bereits mehr als 70 Mal auf der ganzen Welt ausgestellt hat, ständig Geschichtsbücher, botanische Traktate und Zeitungsartikel. Ganz zu schweigen von den Gesprächen mit Reisenden, wo immer sie sie trifft, in der Hoffnung, ein seltenes oder gar unvergessenes oder vergessenes Juwel zu entdecken. Im Laufe der Jahre hat sie dieses Projekt auf der Suche nach den Waldriesen, die sie so faszinierend findet, rund um den Globus geführt. USA, Europa, Asien, der Nahe Osten, Afrika und so weiter und so weiter. Aber Beth Moon interessiert sich nicht für die Berühmtheiten des Waldes. Die meisten Bäume, die sie fotografiert, stehen mitten im Nirgendwo, ohne jegliche Schilder oder Etiketten, die ihre Geschichte erzählen. Sie haben dank ihrer Abgeschiedenheit oder dank der Existenz eines Schutzgebietes oder Naturreservats überlebt. Es handelt sich um einzigartige, bemerkenswerte Exemplare. Dies gilt für den Socotra-Drachenbaum, der auf einer Inselgruppe im Jemen beheimatet ist und aufgrund der Farbe seines Saftes, der in bestimmten traditionellen Heilmitteln verwendet wird, auch als Drachenblutbaum bezeichnet wird. Oder auch für die Borstenkiefern in Kalifornien, von denen einige Exemplare mehr als 4000 Jahre alt werden und sind. Mit ihrer Arbeit macht sie uns bewusst, wie eng die Verbindung zwischen unserem Planeten und diesen uralten Bäumen ist. Hören wir mal rein, was sie selbst in Baden bei Wien vor Ort gesagt hat.
My most recent project of a couple years ago that I did a book on was the African baobab. And the reason for this was I had been exchanging information with a scientist who was radiocarbon dating the oldest trees in the southern countries, and we would exchange locations. And when he wrote to tell me that the largest baobab, half of it had toppled over and died. And I'm going to interrupt and back up. During this time as well, global media was reporting the loss of many of the biggest giants. So this to me felt like a real warning bell, and I decided I really wanted to get down there. I wanted to document the death of this tree, and it felt very urgent to me to then find the last remaining giants down there and record those as well.
Ja, weitere Informationen zu der Arbeit von Beth Moon finden sich unter www.bethmoon.com. Und selbstverständlich sind all die Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, und damit kommen wir zu einer Legende. Ich denke, nicht nur für mich ist er eine Legende, sondern für ganz viele meiner Hörer sicherlich auch. Ich persönlich habe ihn bereits als Student vor mehr als 20 Jahren in Essen getroffen. Da war er bereits ein Star. Zwei Jahrzehnte später habe ich ihn wieder getroffen, sichtlich gezeichnet von Alter und Zeit. Aber das wird uns alle treffen. Seinen britischen Humor aber hat er überhaupt nicht verloren. Auf der Festival-Webseite heißt es: Seit über 50 Jahren fotografiere ich. Das ist meine Art, mit der Welt um mich herum umzugehen. In dieser Ausstellung sehen Sie einige meiner besseren Bilder, die zugegebenermaßen sehr selten sind. Mein Thema ist: Vorsichtig, wir sind alle gierig. Ich bin es auf jeden Fall. Und dies ist eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit sanft auf diese Probleme zu lenken und zu zeigen, wie dies zu meinem Ziel wurde. Nachzulesen auf der Festival-Webseite. Und weiter heißt es dort, und ich zitiere jetzt einen Text von Thomas Wesky. Ich zitiere: Martin Paar ist ein Chronist unserer Zeit. Angesichts der immer größer werdenden Bilderflut in den Medien bieten seine Fotografien die Möglichkeit, die Welt aus seiner einzigartigen Perspektive zu sehen. Die Motive, die er wählt, sind fremd, die Farben grell, die Perspektiven ungewöhnlich. Paars Begriff über die überwältigende Macht der veröffentlichten Bilder ist Propaganda. Dieser Propaganda setzt er seine eigenen Waffen entgegen: Kritik, Verführung und Humor. Dadurch sind seine Fotografien originell und unterhaltsam, zugänglich und verständlich. Gleichzeitig führen sie uns auf eine eindringliche Weise vor Augen, wie wir leben, wie wir uns anderen präsentieren und was wir schätzen. Freizeit, Konsum und Kommunikation sind die Themen, die der britische Fotograf seit Jahrzehnten auf seinen Reisen rund um den Globus erforscht. Dabei untersucht er nationale Eigenheiten und internationale Phänomene auf ihre Gültigkeit als Symbole, die künftigen Generationen helfen, unsere kulturellen Eigenheiten zu verstehen. Paar ermöglicht es uns, Dinge, die uns vertraut erscheinen, in einem völlig neuen Licht zu sehen. So entwirft er sein eigenes Bild der Gesellschaft. Martin Paar sensibilisiert unser Unterbewusstsein, und wenn wir seine Fotografien einmal gesehen haben, entdecken wir diese Bilder immer wieder in unserem Alltag und erkennen uns darin wieder. Der Humor dieser Fotografien lässt uns über uns selbst lachen, mit einem Gefühl des Wiedererkennens und der Befreiung. Thomas Wesky. Und nicht nur vor seinen Bildern kam Martin Paar zu Wort, sondern Lois Lammerhuber, und dafür bewundere ich Lois Lammerhuber auch, was er alles so auf die Beine stellt, holte ihn auch auf die Bühne, um ihm den Lammerhuber Award für sein Lebenswerk zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Laudatio hielt keine geringere als Andrea Holzherr von der Agentur Magnum aus Paris, die ich ja hier in meinem Podcast auch schon zu Gast hatte. Ja, hören wir mal rein in die Laudatio von Andrea Holzherr. Ich habe da jetzt einfach nur ein paar Ausschnitte rausgenommen. Entschuldigung für den Ton, da gab es bei der Technik vor Ort in Baden bei Wien kleine Probleme, aber ich denke, es lässt sich dann doch ganz gut hören. Hören wir da mal rein.
Thomas Wesky described Martin Parr as a chronicler of our time. Indeed, for more than four decades, Martin has shown us his personal vision of the world, its changes as well as its challenges. Martin is an engaged photographer, but on his own terms. He doesn't document the struggles, wars, catastrophes, and other kinds of destructive events which haunt our planet. Instead, he chooses to focus on the banal, the common, and the ordinary. This decision has earned him criticism, but has also allowed him to develop a very personal approach within the history of photography. Another important characteristic of Martin's artistic approach is a certain detachment. There is no empathy, but no antipathy either towards his models. His photography provides a visual exploration of contemporary society. In contrast with the typical portrayal of idealized perfection found in illustrated magazines, Martin's photographs offer a distinctive viewpoint that highlights our imperfections. In presenting these stories, he engages in a lighthearted and entertaining process that examines everyday life with humor, irony, and a sense of liberation. So Great Britain and the British have always been Martin's subject of choice. His comical, dogmatic, and affectionately satirical series, Think of England, is his private reflection on what it means to be British today. By reinventing the clichés of Britishness and turning them into provocative revelations, Martin makes the obvious surprising. When the first mobile phones appeared, he was one of the first photographers to make the mobile phone a subject of a photographic series. Roughly 10 years later, this series was followed by his project about the selfie, called Death by Selfie. If our obsessions inspire Martin, he certainly admits his own ones and visualizes them through his work. By the way, this is also an important aspect of Martin's work. He never excludes himself. He is always an inherent part of his criticism. He is middle class. He is British. He has questionable taste. He is a tourist, a mass consumer, and so forth. So I showed you already quite a few of those self-portraits, so I'm not adding more. But for more than 20 years, Martin has brought back a very particular souvenir from each one of his numerous travels, a portrait which he did not make himself. These are portraits from all over the world produced by professional photographers, amateur photographers, or by photo booths. The series plays on popular vacation imagery, from studio shots against exotic backgrounds, colorized portraits or portraits in disguise, to overly manipulated digital photographs. This series demonstrates what photography does best. It shows the flow of time.
Congratulations, Mr. Martin Parr. Respect, chapeau. Congratulations.
Thank you.
Okay, can you hold that, Sylvia? Yes, thank you. Well, thank you so much, Lewis and Sylvia. So it's strange to think of a lifetime in photography, and what a journey it's been. And I remember, you know, finding photography when I was a teenager, and then going to college and thinking, this is fantastic. You know, I'm actually going to college to study my hobby. And then little did I know that 45, 50 years later, I look back at my life and think, wow, think of all these places that I've been. Think people have paid me to travel around the world. I've gone around and looked at so many things. And what a great privilege that's been to have that sort of ride. And then coming here to the festival is a fantastic, you know, I'm obsessed. I think you've gathered that from Andrew's charming introduction. You know, this is a crossroads of other people, other photographers that are also obsessed. We've seen that with David and Jennifer. We started to look around the amazing exhibitions. You meet photographers. And we share our obsession. And what's great is that we can benefit from their obsession and they can share your own. So that, to me, is one of the great things about coming to a festival like this, meeting photographers, meeting people who love photography. And thank you so much.
Ja, und da haben wir sogar zum Schluss nochmal den Martin Paar selber und persönlich zu hören bekommen. Ja, mehr Informationen zur Arbeit von Martin Paar finden Sie unter www.martinpaar.com. Und selbstverständlich sind die Informationen natürlich wie gewohnt in den Shownotes zusammengefasst. Ja, mit der Fotografin Nadja Ferrucchi und ihrer Arbeit im Namen der Mutter schließe ich heute den ersten Teil meiner Berichterstattung vom Lagasili Baden Fotofestival. Sie sagt selber, ich zitiere von der Festival-Webseite: Ich wollte diese Gesellschaften kennenlernen und das von ihnen vermittelte Wissen bezeugen. Es ist ein bunter Streifzug, eine offene Tür zu diesem ungewöhnlichen Universum, dessen tragende Säule, dessen Rückgrat die Frauen sind. Im Begleittext auf der Festival-Webseite heißt es: Das Recht auf Bildung, auf gerechte Entlohnung, auf Unabhängigkeit, auf politische Vertretung, auf Verhütung. Dies sind einige der Rechte, die Frauen seit dem 17. Jahrhundert nach erbitterten Kämpfen gegen die patriarchalischen Gesellschaften, die die Welt beherrschen, erkämpft und gewonnen haben. Aber es gibt andere Gesellschaften, nur einige wenige, die anders funktionieren. Gesellschaften, in denen bestimmte Schlüsselpositionen wie die Verwaltung des Reichtums, die Organisation von Zeremonien und wichtige Entscheidungen über die Familie oder die Gemeinschaft in den Händen von Frauen liegen. Gesellschaften, die sich trotz des sie umgebenden patriarchalischen Umfelds ihre Eigenart bewahrt haben, ohne jedoch das Gegenteil zu repräsentieren, nämlich die Vorherrschaft der Frauen über die Männer. Was diese Gemeinschaften einzigartig macht, ist, dass die Frauen das Rückgrat der Gesellschaft bilden und dass ihre zentrale weibliche Rolle als solche respektiert wird. Dies liegt sicherlich daran, dass sie verstehen, dass ihre Gesellschaften vor allem auf einem fairen und gerechten Gleichgewicht beruht. Auf einem zyklischen Verständnis des Lebens, das die Natur widerspiegelt, von der sie ebenso ein Teil sind wie die Männer. Es gibt eine Konstante in allen Gruppen, denen die Fotografin Nadja Ferrucchi seit 2007 während ihrer langjährigen Arbeit in Kenia, Indien, Algerien, China und Mexiko begegnet ist. Bei der Ausübung ihrer Macht achten die Frauen sehr darauf, dieses faire Gleichgewicht zu wahren, indem sie die Männer integrieren, ohne sie jemals zu beherrschen. Also ein Denkanstoß für alle, die darauf bestehen, dass das Patriarchat oder ganz allgemein die hegemoniale Macht des einen Geschlechts über das andere die einzige Möglichkeit des Zusammenlebens ist. Hören wir mal rein, was sie selbst über ihre Arbeit gesagt hat.
So let me start with saying that I started this work about 15 years ago on matrilineal societies. So when I started this, I didn't imagine that I would find so much richness and diversity in all these different communities I've covered. Many have unfortunately disappeared or are disappearing, but there's still some quite a lot left. Now, I talk about matrilineal and not matriarchy societies, even though matriarchy is a term that most people are familiar with. The reason why I say this is because I met, when I was doing research on this project, I met with a lot of anthropologists, and most anthropologists claim that matriarchy never existed. Then there's other anthropologists who claim that it did exist. So there's a dispute between that. So basically, as I'm concerned, my goal is not, it's not my vocation to defend one theory more than another. So I decided to name this work in the name of Mother Apes, because the woman is really in the central place in all these communities I've met. So what's interesting is that in matrilineal societies, there's three important points. The first one is the transmission, which is through the female lineage, meaning that it is the girls and not the boys who inherit the land, the house, and in some cases the commerce of the family. So this is the transmission. Then the second point is the children. They belong to the mother's clan, meaning that it's the mother. The children belong to the mother's clan, and the guardian of the children is the maternal uncle. So it's basically the brother of the mother that has responsibility over his nieces and nephews, but the biological father has no authority over his own children. And the third typical matrilineal point is matrilocal. So matrilocal basically means that when a couple marries, when a couple marries, the man leaves his clan, his mother's clan, to move to his new wife's clan. So those are the three main matrilineal points that are important to understand. And what I also noticed in the, well, what I've, after being so many years in all these different tribes, is that what's interesting is that unlike in patriarchal societies where men dominate, in these societies there is no domination from the women. They don't seek to be above or anything. There's some sort of a balance between the two. So I've been to 10 different countries, so there's the Moso in China, the Minangkabau in Indonesia, in Kenya the Samburu, in Guinea-Bissau, the Bijagos, in Mexico, the Zapotec, and in India, the Khasis, etc. You will discover them here. I think it's better than I just name them all. So it was very interesting for me to, what I really, the conclusion of all this work is that it's interesting to see that there's not just one way of transmitting or of caring for someone, but there's many ways, and I think it's always a lesson for us to see that us living in a Western patriarchal world, we have a tendency to think that we're more modern than other cultures, and I think that's wrong. I mean, we have to, again, as I said, we have to learn from each other. Then there's another, the biggest, the largest matrilineal society in the world is in Indonesia. There are about 4 million, and it's the Minangkabau. And what's interesting there is that, although it's a Muslim country where usually women inherit 1/3 and men 2/3, in this community, what's interesting is that they were able to do a combination of the customary law, which is called adat, which gives the woman a privileged position, meaning that she inherits the house again, the land, and if a couple separates, the man she keeps everything. So they were able to combine Islam with this customary law, and it's been working for 2,000 years. Most of these communities I've been to are about 2,000 years old, so they're really ancient communities. Then there's others that are more, I call them modern matriarchy. I'm not sure it's the right word, but for example, in Kenya, I went to the Samburu tribe, and the Samburu women have a very, very little rights. They basically own nothing, and they have no status at all. So there's this village where women gathered, and it's all women, no men. They're not against men, but they've all had issues with men, so they've gathered and formed this village where only children are allowed until 16 for the boys, then they have to leave. And since I first went, it was the first one I went to, since I first went there, since then, 15 years ago, now there are several villages like this. So this really spread. And I've also founded a small humanitarian, very modest organization where I've been helping them because they're very courageous and very poor women. So they really need help. The way I function in my work is that I have a lot of empathy. So for me, it's very, very important that, because us as photographers, we come and we take something. So I think it's important to also give something in return. Of course, it's not possible to do it all the time, but I try as much as possible to give something in return. So voilà, that's about it.
Ja, eine sehr, sehr eindrucksvolle Arbeit, die Nadja Ferrucchi da gemacht hat. Und mehr Informationen zu Nadja Ferrucchi gibt es selbstverständlich auch im Internet unter www.nadjaferrucchi.com und bei Instagram ist sie natürlich auch vertreten. Ja, das war der erste Teil meiner Berichterstattung über das internationale Lagassili Baden Fotofestival in Baden bei Wien, das noch bis zum 13. Oktober stattfindet. Und jedes Jahr von Juni bis Oktober im niederösterreichischen Baden, ungefähr 30 Kilometer entfernt von Wien, ausgerichtet wird. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Mail unter podcast@fotografieneudenken.de oder besucht uns auf der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis zum 20. Oktober 2024 und macht euch dann gern bemerkbar bei uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.